So, liebe Atomkraftgegnerinnen, liebe Atomkraftgegner und auch liebe Energiewenderinnen und liebe Energiewender, herzlich willkommen zu unserem heutigen letzten Sonntagsspaziergang in diesem Jahr. Protest und Information ist ja immer unser Motto und ziehen hierher, um auch hier vor Ort direkt vor den Toren des noch im Betrieb befindlichen Atomkraftwerkes und der neuen Atomanlagen zu protestieren, zu demonstrieren. Ja, unser heutiges Thema haben wir bewusst gewählt. Es heißt Atomausstieg und Energiewende. Es ist noch lange nicht vorbei. Doch zuerst ein Blick auf die energiepolitische Bilanz des Jahres 2019. Das lässt sich, denke ich, gut so zusammenfassen. Es wurden bewusst alle Klimaschutzziele 19 verfehlt und auch zu jetzt eingestanden, dass man die Klimaziele, die man sich 1990 vorgenommen hat, bis 2020 zu erreichen, dass man diese weder auf dem Bund, auf der Bundesebene noch auf Länderebene auch noch annähernd erreicht. Dann gab es ein neues Klimagesetz, das jetzt in der Mache ist. Auch da ist es klar, dass dieses Klimagesetz fördert nicht die Energiewende, ganz im Gegenteil, bremst sie sogar noch aus, werde ich nachher noch kurz was dazu sagen. Und die neuen Ausschreibungsgesetze, die es seit 2017 bereits gibt, in dem Sinne Zwangsgesetze, Ausschreibung jedes Windrad, alle großen Photovoltaikanlagen und das Ganze dann noch mit jährlichen Ausbremskorridoren. So wurde die Energiewende bei Wind an Land und Photovoltaik an die Wand gefahren. Windzubau in 2019 kam zum Erliegen, zum Stillstand. Was wurde hier geregelt? Kurz nochmal so zusammengefasst. Natürlich gab es auch bisher schon in den letzten 20, 30 Jahren Vorschriften, wenn jemand ein Windrad bauen möchte. Gesetzliche Vorschriften, auch natürlich beim Naturschutz. Es gab die regionalen Bebauungspläne, die im schwarzen Baden-Württemberg immer sehr problematisch waren, aber auch dort war es noch möglich, Windräder zu bauen. Und es gab eine festgelegte Einspeisevergütung. Mit den Gesetzen, die bereits 2013/14 vorbereitet wurden, seit Januar 2017 gelten, wurde das alles über den Haufen geworfen. Wir haben jetzt durch die Bundesnetzagentur Ausschreibungen bekommen. Das heißt, es gibt Zubaukorridore, die deutlich unter den realen Zubauzahlen lagen, sowohl bei Wind und Land wie bei Photovoltaik. Und so wurden jährliche Zubaukorridore definiert und die in 3 bis 4 Ausschreibungen dann pro Jahr durch die Bundesnetzagentur seit 2017 dann gestartet. Das Ganze ist ein relativ bürokratisches Vorgehen. Das heißt, jeder, der auch nur ein einzelnes Windrad oder ein Windpark mit 3, 4, 5, 10, 15 bauen möchte, muss sich dann an dieses Ausschreibungsprozedere halten, sich bewerben und nicht nur Bürokratie spielt da eine Rolle, sondern man muss zum Beispiel für jedes Megawatt dann auch schon 30.000 Euro hinterlegen. Also baut heute einer auch eine Initiative, so wie Ingersheim, ein Windrad mit 3 Megawatt, dann müssen sie schon mal 90.000 Banksicherheit hinterlegen, ohne dass sie auch nur eine Zusage bzw. Aussicht auf eine Zusage haben, das Ding zu bauen. So wurde es gestartet, das ist nochmal zur Erinnerung. Am Anfang war es so, bei den 3 Ausschreibungen, die es 17 gab und bei Anfang 18, haben sich natürlich viel mehr Bewerber, als wie Kapazität ausgeschrieben war, gemeldet. Müsst ihr euch so vorstellen, wir hatten einen Boom, Wind und Land, Zubau, hat funktioniert, sowohl mit Stadtwerken, mit natürlich auch Projektieren, aber auch mit der Energiewende von unten, mit Bürgergenossenschaften. Und die alle haben sich dann beworben, in der Hoffnung, dass sie einen Zuschlag bekommen. Da aber dann die Zubaukorridore gesenkt wurden, hat der Großteil derjenigen, die sich am Anfang 17, 18 beworben haben, überhaupt keinen Zuschlag erhalten. Und umgekehrt gibt es auch Fälle, denn es gibt auch Fälle, wo Zuschläge verteilt wurden und aber dann das Windrad nicht gebaut wird. Denn was, liebe Atomkraftgegnerinnen und Atomkraftgegner, ist das Hauptkriterium, warum das Ganze so stattfindet? Wer erhält einen Zuschlag, ein neues Windrad oder einen neuen Windpark zu bauen? Da geht es nur ausschließlich nach dem Thema, wer verlangt die niederste Einspeisevergütung. Es wird nicht berücksichtigt, regionale Situationen, was hast du für ein Windaufkommen, zum Beispiel bei uns in Baden-Württemberg, was hast du für ein Windaufkommen, wenn du in der Nähe der Küste bist. Es wird auch nicht berücksichtigt, wo es überhaupt sinnvoll ist, noch möglichst viele Windräder rasch zu bauen, damit die Energiewende funktioniert. Das alles wird nicht berücksichtigt. Und so hat es jetzt dazu geführt, dass dann bereits im Jahr 2018 quasi die Kehrtwende kam, dass auf die Ausschreibungen, die die Bundesnetzagentur gemacht hat, sich viel weniger beworben haben und dass schon die Kapazitäten in 2018 dann nicht mehr gebaut wurden. Und in 2019, da gibt es jetzt, sagen wir, handfeste Zahlen für das erste Halbjahr, In 2019 wurden netto, also sprich effektiver Zubau, noch 35 Windräder im ersten Halbjahr in Deutschland zugebaut. Das heißt, Wind wurde abgeschossen mit diesen neuen Zwangsgesetzen. Ja, liebe Energiewender, liebe Energiewenderinnen, das war das Thema Wind, Thema Sonne. Die Sonne scheint ja umsonst jeden Tag. Die Sonne kann das ganze Jahr über, zumindest für viele Monate, Strom und Wärme umweltfreundlich erzeugen, kostengünstig erzeugen. Und wir haben auch ein Zusammenspiel Wind und Sonne. Also in Tagen wie heute, wo wir nicht so viel Sonne haben, weht in der Regel aber dann trotzdem der Wind. Das ist auch interessant, wenn man das betrachtet. Da gibt es vom Fraunhofer Institut gute Darstellungen, die jeden Monat neu rauskommen, wo dann quasi Photovoltaik und Wind sich sowohl täglich, wöchentlich, monatlich wie jährlich über das ganze Jahr weitgehend ergänzen. Das heißt aber nochmal zum Thema Sonne scheint umsonst für alle. Deshalb war es auch so, dass seit 2011 sicherlich auch durch Fukushima beschleunigt jährlich große Zuwachsraten beim Zubau von Photovoltaikanlagen in Deutschland waren. Was geschah da? Alle größeren Photovoltaikanlagen wurden unter denselben Ausschreibungszwang genommen. Das heißt, auch wenn heute eine größere Anlage gebaut wird, muss man sich bewerben bei der Bundesnetzagentur. Noch viel schlimmer, was war der Hauptgrund, dass Photovoltaik dann jetzt abgeschossen wurde? Das war, dass bewusst von der Politik immer kurzfristig die Einspeisevergütungen gesenkt wurden. Das heißt, es gab seit 2017 nicht nur ein- oder zweimal eine Absenkung, sondern es gab zum Beispiel das letzte Gesetz, das drastische Beispiel war das, wo Mitte Dezember, also vor einem Jahr, Mitte Dezember 2018, hat der Bundestag das neue Energiesammelgesetz beschlossen und da wurden nochmal die Einspeisevergütungen dann gleich von Januar bis April deutlich gesenkt. Das heißt, man hat die Photovoltaik bewusst auch so zum Erliegen gebracht, also den größeren Zubau zum Erliegen gebracht, dass es überhaupt keine Planungssicherheit mehr gibt und dass natürlich die jetzigen Einspeisevergütungen, die bei gerade nochmal 9 Cent liegen, dass die halt natürlich an der Kost, also die fast nicht mehr kostendeckend sind. Photovoltaik lohnt sich immer noch für diejenigen, was heute auch technisch gut möglich ist. Heißt eine Photovoltaikanlage aufs Dach setzen, einen Speicher bauen und du hast die günstigste Stromerzeugung, die es auf diesem Planeten gibt, effektiv umweltfreundlich. Aber was natürlich notwendig ist, das heißt schon dass man größere Anlagen baut und wenn die sich jetzt auch alle dann ein Ausschreibungsverfahren bewerben müssen. Und das, was wir bei Wind an Land haben mit der Abstandsregeldiskussion, das gab es bei der Photovoltaik schon länger, dass sozusagen Flächenvorschriften von 2017, 18 gemacht wurden, wo du überhaupt nicht mehr Photovoltaikanlagen sowohl auf Dächer machen darfst, wie auch keine Freianlagen. Ja. Das hat dazu geführt, liebe Atomkraftgegner, Atomkraftgegner, dass jetzt sozusagen der Kern der Energiewende, so möchte ich das sogar heute dann mal zusammenfassen oder betonen, der Kern einer zukünftigen Energiewende ist und war Wind an Land und Photovoltaik und dann noch unterstützt von Biomasse und anderen, aber die Hauptzuwachsraten, die wir auch real hatten, seit 2009, 2010 ging das schon los, wo die Energiewende durchgestartet ist, das wurde jetzt geköpft mit diesen neuen Gesetzen. Das ist der Punkt, wo wir sagen und auch die Forderung haben, so geht das ganz sicher nicht. Diese Zwangsgesetze mit Ausschreibungen und Zubaukorridoren müssen wieder weg. Wir wollen eine rasche dezentrale Energiewende und die Erneuerbaren müssen wieder Vorfahrt vor den Fossilen bekommen. Das ist der Kern der Zusammenfassung des Jahres 2019 zum Thema Energiewende. Ja, und was war noch ein ganz wichtiges Ereignis, das auch Wochen und Monate lang medial in der Öffentlichkeit präsent war, das war natürlich das Thema Kohle und Kohleausstieg. Auch gefördert durch die Aktionen, gute Aktionen, die stattfinden. Übrigens dieses Wochenende auch in der Lausitz, mehrere tausend Kohlegegner sind aktiv, haben Braunkohleabbau behindert und haben auch haben sehr gute Aktionen gemacht. Dennoch FFF, die neue Jugendbewegung, so möchte ich es mal sagen, hat ja auch dazu beigetragen, dass das Thema Kohleausstieg in der Öffentlichkeit ganz anders ankam. Was jetzt allerdings noch faktisch, Deutschland hat immer noch die Situation, dass wir europaweit die meiste Braunkohle abbauen und auch die meiste Braunkohle verbrennen. Und wenn man das dann anschaut, die 10 größten und somit auch die 10 umweltschädlichsten Kohlekraftwerke, wo stehen die? Von diesen 10 stehen 7 in Deutschland. Das heißt, im Energiesektor haben wir insgesamt durch den Kohle- durch das Thema Kohleverstromung in Deutschland die Situation, dass Kohle der Umweltverschmutzer Nummer 1 ist. Also die Energieerzeugung rangiert bei uns noch vor dem Verkehr, was jetzt CO2 und überhaupt gesundheitsschädliche Situation betrifft, bei uns in der Bundesrepublik Deutschland. Gerade möchte ich das nochmal betonen, durch die jahrelangen Proteste, auch vor allen Dingen von Ende Gelände, war es so, dass es auch die Auseinandersetzung im Hambacher Forst gab, in der Lausitz, und dass jetzt diese ungebremste Kohleverstromung auch so politisch und praktisch durch Aktionen einen Riegel vorgeschoben bekam. Geholfen hat natürlich da auch das Urteil zum Hambacher Forst, was jetzt dann auch dazu führt, dass RWE ihre Zukunftspläne dann verändern musste. Denn das Traurige bei dem ganzen Thema Kohle, also Braunkohleabbau und Kohleverstromung ist ja, dass die Politik, und das sage ich bewusst, alle, egal welche Parteien, welcher Couleur, dass die in den letzten Jahren sowohl auf Bundes- wie auf Landesebene Abbaugenehmigungen, also Betriebsgarantien bis 2040 und 2045 erteilt haben. Und das müssen wir politisch kippen, denn der Kohleausstieg, der jetzt bis 2038 kommen soll, das geht überhaupt nicht. Der muss sofort beginnen und viel schneller durchgezogen werden. Spätestens 2030 muss Schluss mit der Kohleverstromung sein. Ja, ein wichtiges Argument für den Zeitraum 2038 bei der Kohle war ja, dass es um das Thema Arbeitsplätze geht. Deshalb heute Kurzform nochmal die Zusammenfassung und Darstellung. Was haben wir da eigentlich für eine Situation im gesamten Energiebereich? Denn die Konzerne und auch die Region möchten jetzt ja 40 Milliarden Euro an Strukturhilfe erhalten. Ein Blick auf die Beschäftigungssituation zeigt, in allen Braunkohletagebauen arbeiten bundesweit ca. 15.000 Beschäftigte. In allen Kohlekraftwerken, sowohl Stein wie Braunkohle, arbeiten ca. 5.000. Das heißt, es geht hier um 20.000 Arbeitsplätze bundesweit, die jetzt direkt beim Thema Kohleverstromung und beim Thema Kohleabbau betroffen sind und betroffen wären. Der Kahlschlag in der Photovoltaik, der seit 2013 stattgefunden hat, hat dazu geführt, dass dort innerhalb von nur 5 Jahren 100.000 Arbeitsplätze abgebaut wurden. Die sind schon weg. Dann Thema Windenergie. Habe ich eben dargestellt, wurde politisch abgewürgt. In der Windenergie direkt arbeiten ca. 160.000 Beschäftigte. Wenn man die anderen Zahlen noch dazu nimmt, kommen wir auf weit über 300.000. Also diejenigen, die zum Beispiel auch Zulieferer für die Windenergie sind. Im Jahr 2019, aufgrund von der Entwicklung und dem Kappen jetzt des Zubaus, wurden bereits über 15.000 Arbeitsplätze dieses Jahr in der Windenergie abgebaut. Ich sage es nochmal, Kohle insgesamt 20.000, hier bereits 15.000 weg. Und das habt ihr sicherlich auch alle verfolgt in den letzten 1-2 Monaten. Es haben alle, auch die großen Enercon, haben jetzt Entlassungen, auch Massenentlassungen von mehreren Tausend fürs nächste Jahr angekündigt. Und da stehen jetzt auch einige der Windenergiebetriebe also auf der Kippe. Und auch der Bundesverband Windenergie spricht davon, dass die ganze Branche wackelt. Das bedeutet, wir haben jetzt eine Situation, die in 2019 voll skalopiert ist im Bereich Energie. Eine verkehrte Welt, möchte ich das ganz bewusst nennen, also verkehrte Welt in dem Sinne, dass jetzt wieder die fossilen Vorfahrt haben, Atom noch lange weiter betrieben werden soll, dass Kohle noch lange 2038 weiter betrieben werden soll und dass jetzt schon ganz offen auch Mastieu, ENBW-Chef und andere sagen, wir brauchen noch für viele, viele Jahrzehnte Gaskraftwerke. Das heißt, fossil wird wieder hofiert und die Energiewende wurde in die Wand gefahren, so nicht, Protest ist angesagt. Ich möchte heute euch nochmal das Beispiel Dänemark vorstellen. Es geht auch anders. Dänemark hat seit Jahrzehnten eine politisch gewollte Energiepolitik, hat eine politisch gewollte und gut geplante Kraft-Wärme-Kopplung. Das heißt, die Wärmeerzeugung für alle Wohngebiete wird regional geplant und zentral koordiniert. Deshalb gibt es in Dänemark bereits seit 2013 ein Verbot, neue Öl- und Gaseinzelheizungen in Häuser einzubauen, denn zugunsten der effektiven Kraft-Wärme-Kopplung wurde dann diese Form der fossilen verboten. Und überall, auch bei uns in Deutschland, kann Wind an Land und Photovoltaik mit einer umweltfreundlichen 100%igen Stromerzeugung bis 2030, spätestens 2035, die 100%ige Stromversorgung übernehmen, wenn sie nicht ausgebremst würde. Und was wir natürlich auch brauchen, ist eine Energiewende bei der Wärmeerzeugung hin zur Umweltenergie. und zusätzlich noch die Verkehrs-, sprich Mobilitätswende. Dies alles wäre rasch möglich, die technischen Voraussetzungen dazu sind längst vorhanden. Aber, und das zeigt das Jahr 2018 und erst recht 2019, wir müssen gegen die Politik und auch noch weiter gegen die bisherigen fossilen Monopolstrukturen, ich denke nur an die Neuaufteilung jetzt von RWE und E.ON, die sie in diesem Jahr vorgenommen haben, müssen wir weiter aktiv vorgehen. Wir brauchen nach wie vor eine Basisbewegung von unten, die die Energiewende praktisch und politisch durchsetzt. Das muss 2020 auf die Tagesordnung. Protest, Aktionen und Informationen, damit die Energiewende rasch weitergeführt wird. Ja, dann, liebe Energiewenderinnen, liebe Energiewender, zum Schluss meiner Rede noch ein Blick auf unser Motto. Atomausstieg und Energiewende, es ist noch lange nicht vorbei. Was heißt das? Ich habe jetzt das Ausbremsen der Energiewende schon dargestellt. Die Konzerne lassen sich mit Milliarden, so wie sie beim Atomausstieg sich das mit Milliarden zahlen haben lassen, sich mit nur 23 Milliarden vom Thema weitere Lagerung, Langzeitlagerung vom Atommüll verabschieden konnten, so möchten sie sich das alles noch bezahlen lassen. Ich möchte auch heute nur kurz daran erinnern, statt dass in Marbach ein Heizölkraftwerk neu gebaut wird, die Bauarbeiten beginnen bereits im Februar 2020, wäre es notwendig, dass man in neue Speichertechnologien investiert. Das wäre viel sinnvoller, als wie das mit Hilfe staatlichen Zuschüssen der Bundesnetzagentur und EEG-Umlage dort noch ein Heizölkraftwerk als Übergangslösung finanziert wird. Geht gar nicht. Der Wind, der heute hier jetzt sehr kalt weht, dieser kalte Wind hat auch Einzug gehalten in das ganze Thema Energiewende. Das bedeutet, die Politik, liebe Energiewenderinnen und Energiewender, die Politik schafft hier bewusst mit dem Ausbremsen der Energiewende eine Situation, wo dann der sogenannte Sachzwang regieren soll und nicht mehr negative politische Entscheidungen gegen die Energiewende, sondern wenn die Energiewende nicht klappt, dann braucht man entweder länger noch Atom und Kohle oder man braucht für alle Zeiten noch Gaskraftwerke. Das ist das, was hinter den Kulissen bereits abgesprochen wurde. Und welche Rolle spielt hier jetzt die Atomenergie? Formal ist ja alles erledigt. Das heißt, Atomausstieg ist durch. Deshalb nochmal zur Erinnerung auch für unseren Kreis heute hier vom AKW Neckarwestheim. Hier soll es ja noch bis Anfang 2023 weitergehen. Nach Fukushima, oder zum Zeitpunkt, so muss ich sagen, von Fukushima gab es in Deutschland 17 Atomkraftwerke, die noch Atomstrom live produziert haben. Von diesen 17 wurden damals nur 8 abgeschaltet. 9 erhielten eine weitere Betriebsgarantie. Jetzt haben wir 2011, 2019. Bis jetzt wurden nur 2 weitere AKWs abgeschaltet. Jetzt zum Jahresende soll ein drittes Mal dazukommen, das ist Philippsburg 2. Dann haben wir aber immer noch 8 Jahre nach Fukushima, 9 Jahre nächstes Jahr, haben wir dann immer noch 6 Atomkraftwerke im Netz. Und dieser Atomausstieg, der beinhaltet auch einen Sachzwang. Und dieser Sachzwang besteht darin, wie? Der besteht ganz einfach darin, dass dann die 6 größten AKWs erst nach der nächsten Bundestagswahl, die findet im Herbst 2021 statt, abgeschaltet werden soll. Und wie und in welcher Form soll das denn sein? Innerhalb von nur einem Jahr, Ende 2021 und Ende 2022, sollen die 6 größten, leistungsstärksten, mit denen sie am meisten Geld verdienen und seit neuestem die Diskussion läuft, die CO2-freundlichste Form der Stromerzeugung, dann sollen diese 6 vom Netz. Deshalb müssen wir da ein waches Auge drauf haben, wie entwickelt sich in 2020 und erst recht 2021 das Thema Weiterbetrieb, Laufzeitverlängerung von Atomkraftwerken und uns darauf einstellen, dass das eine heftige Auseinandersetzung wird. Denn nicht nur der VW-Chef Dies spricht schon davon, dass man Atomkraft länger braucht. Die Industrielobby Neue Soziale Marktwirtschaft hat bereits in diesem Jahr wieder eine millionenschwere Kampagne gestartet, dass man zur Energiewende Atomkraft noch braucht. Auch die ersten Politiker, und da meine ich nicht nur Hinterbänkler wie unseren Umweltminister Haug von der CDU, sondern auch jetzt vor kurzem hat sich der CDU Laschet, also der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen und mögliche Merkel-Nachfolger, muss man dazu sagen, auch Laschet hat sich jetzt dafür ausgesprochen, dass man Atomkraft länger nützt. Oettinger natürlich, der Paradiesvogel auch, Clemens, der Ex-Superwirtschafts- und Finanzminister. Und das ist die Thematik, weshalb wir sagen, Atomausstieg, Energiewende noch lange nicht vorbei. Und wir müssen lautstark wieder unsere Forderungen auf die Tagesordnung bringen. Atomausstieg sofort, nicht erst 2022, sondern Atomausstieg sofort. Denn Atom und Kohle behindert die Energiewende. Kohleausstieg sofort starten, mit den größten und den dreckigsten Dreckschleudern anfangen bei der Braunkohle und 2030 den Kohleausstieg beenden. Und vor allen Dingen, die dezentrale, regenerative Energiewende muss beschleunigt werden. Alle Ausbremsgesetze müssen wieder vom Tisch. Ja, danke für eure Geduld. Ich habe es ein bisschen gestrafft, des Windes und der Kälte wegen. Soweit einmal unsere Bilanz als Aktionsbündnis Kastner-Widerstand zum Thema Energiewende und was steht dann zu Ende von diesem Jahr. In Kurzform nur noch der Ausblick. Wir haben ja auch oben schon unsere Pushkarte ausgelegt. Wer noch nicht hat, kriegt gerne noch eine mit dem Nikolaus. Der nächste Sonntagsspaziergang, wo wir die Jahresplanung dann auch drauf haben auf der Pushkarte für 2020. Der nächste Sonntagsspaziergang ist am 2. Februar. Wir können heute auch schon sagen, dass wir vom Aktionsbündnis aus zusammen mit dem Trägerkreis wieder eine Fukushima-Demo vorbereiten. Die wird ziemlich sicher am Sonntag, am 8. März stattfinden. 11. März ist ja dann der Jahrestag der dreifachen Reaktorkatastrophe. Und dann auch als Info für euch nochmal, Kastortransporte gab es lange Zeit nicht, wurden dieses Jahr wieder angekündigt. Es wird insgesamt 4 Kastortransporte geben in den nächsten Jahren. Der erste, der jetzt kommen wird, und zwar schon im ersten Halbjahr 2020, kommt von Sellafield, also der Plutoniumfabrik aus Sellafield, ein Transport nach Biblis. Am 8. Oktober war bereits ein Probetransport auf der Schiene mit einem Kastner nach Biblis. Und auch da gibt es ein Aktionsbündnis, das allerdings noch, sagen wir mal, deutliche Unterstützung braucht im ersten Halbjahr 2020, wenn der Transport kommt. Also es gibt den süddeutschlandweite, sogar auch mit Schacht Konrad und ausgestrahlt Unterstützung jetzt ein Bündnis, das sich auf diesen Transport vorbereitet. Aber in der öffentlichen Meinung ist ja so. Jetzt ist meine Anlage zu kalt. Jetzt sage ich es euch so. Im ersten Halbjahr kommt also auf jeden Fall der Kastortransport, wo wir dann anhand von dem Kastortransport